Herzlich willkommen zu unserem Podcast Content Mosaik, jeder Inhalt zählt. Wir, das sind Lars Stetten, Podcast- und SEO-Berater und ich, Valerie Wagner, Journalistin und Podcasterin. Und nun viel Spaß bei einer neuen Folge Content Mosaik.
Liebe Hörer, heute haben wir mal wieder eine spannende Folge mitgebracht. Und zwar wollen wir heute über Positionierungsfelds sprechen. Und zwar nicht nur über irgendwelche, sondern einen ganz konkreten. Valerie, ich glaube, du hast da ein bisschen was zu erzählen, oder?
Ja, ich habe da was zu erzählen. Und zwar habe ich ja 2022 mein Thema, also ganz konkret 2022 mein Thema geändert. Ich war ja vorher Hotelomotion und habe über digitales Hotelmanagement gebloggt und gepodcastet, war ziemlich spitz aufgestellt, was ich alles aber erst im Nachhinein erkannt habe, dass das so war. Und seit 2022 habe ich eben, wie gesagt, das Thema geändert. Ich mache eher so journalistische Sachen. Ich habe mich aufs Podcasting mehr konzentriert, also wie podcastet man und so weiter. Schreibe aber auch Buchkritiken und habe so die journalistischen Darstellungsformate eigentlich, so Reportage oder Kommentar oder so, das eigentlich eher so im Fokus gehabt. Und habe da massiv an Google-Traffic eingebüßt. Also Ich nenne mal eine Zahl, wenn ich jetzt vorher 5.000 Besucher im Monat hatte, habe ich jetzt vielleicht noch insgesamt, wenn es hochkommt, 500.
Mhm. Spannend.
Also richtig übel, richtig übel. Und das tut natürlich weh. Und ich vermute, dass ich weiß, woran es liegt, aber ja, was kann ich tun? Das ist eigentlich so meine Frage.
Ich denke, wir werden auch noch ein bisschen detektivisch vorgehen und mal ein bisschen reingehen hier und machen ein bisschen Forensik.
Okay.
Ja. Das heißt, ganz spannend. Ich finde erstmal, was war überhaupt deine Absicht mit dem Start? Also, wie kamst du überhaupt auf die Marke Hotelomotion?
Also, ja, das war eine Reise. Also, ich habe 2016 die Hotellerie verlassen. Da war ich knappe 15 Jahre tätig in unterschiedlichen Positionen und habe da auch viel dazugelernt. Ich habe auch mich nebenberuflich weitergebildet, habe studiert, habe diverse Zertifikatskurse gemacht und so weiter und so fort. War auch mal Hotelmanagerin, habe zuletzt eine Abteilung für Meeting und Events für zwei Häuser in der Schweiz geleitet. Mhm. Bin dann raus, einfach weil es ja ist halt auch ein Knochenjob, ne? Und wollte mal was anderes machen. Und habe dann aber gedacht, ach Mensch, ist doch eigentlich schade, ist ja eigentlich meine Herzensbranche, darin bin ich aufgewachsen, groß geworden, habe da meine Erfahrungen gesammelt und habe da so viel gelernt, auch mit diesen Studien, dass ich mir gedacht habe, ach, ich schreibe das einfach ins Internet und blogge. Und hatte, weil ich hatte zuletzt eine Bekannte und jetzt auch Freundin, die das eben auch vorantreibt mit dem Blog und die auch den Blog im Hotel betreut hat und so. Und dann habe ich gedacht, die frage ich mal und dann habe ich angefangen zu bloggen. Und dann habe ich da alles reingeschrieben, einfach was ich über Hotellerie weiß. Und hatte den Fokus auf Digitalisierung, weil das ist ja so ähnlich wie im Journalismus, ne? Hotels sind da so ein bisschen hinterher. Mhm. Mittlerweile ist es ein bisschen besser geworden, würde ich sagen, seit Corona. Aber davor war das, hat man noch gefaxt zum Beispiel. Also du wolltest wissen, wie ich auf Hotelomotion gekommen bin. Ja, Hotel einfach Hotel, weil es ums Hotel geht. Oh, weil es emotional ist und Motion, weil ich in Bewegung, die Hotellerie in Bewegung bringen wollte. Das war mein Bild zu diesem Logo. Und die Andrea Yildiz, die hat es damals designt.
Mhm, cool.
Die war auch schon zu Gast bei uns, ja, genau.
Und das scheint ja richtig eingeschlagen zu haben. Also, wie oft hast du gebloggt zu der Zeit?
Du, damals war ich noch jung und knackig und frisch im Kopf, bis nachts um keine Ahnung wann habe ich mir die Nächte um die Ohren geschlagen am Wochenende und habe geschrieben, was das Zeug hält. Und ich habe wirklich jeden Sonntag veröffentlicht. Also ich habe jeden Sonntag einen Blogartikel und oder dann.
Und so ein Blogartikel war wie lang ungefähr, was schätzt du so?
1000 Wörter, sag ich mal. Also ja. Auch und auch immer themenbezogen, ne? Also wie die sich jetzt zum Beispiel, also Tipps, Anleitungen, wie sie mit Facebook umgehen, wie sie mit Instagram umgehen, was sie da machen sollen. Dann auch Digitalisierung, ja, bringt die Blockchain was? Also solche spezifischen, speziellen Themen habe ich mich auch eingearbeitet, habe da auch Interviews geführt und so, habe denen Tipps gegeben, inhaltliche Tipps, hab den Neuerungen erklärt in Blogartikeln, also so richtig ausführlich.
Aber du hast ja eigentlich noch mehr gemacht, ne? Du hast ja nicht nur, ich sag mal jetzt mal, Blog geblockt, sondern du warst ja auch auf anderen Kanälen noch unterwegs, ne?
Ja, ich habe auch eben, ich habe auch Instagram Lives gemacht und Social Media Kanäle bedient, klar, das auch. Und ich habe ja dann auch irgendwann angefangen, 9 Monate nach Blogstart habe ich angefangen zu podcasten, war dann dort und habe dort halt eben auch Hoteliers interviewt. Ja, da gab es immer eine Rubrik Stimmen für die Hotellerie. Und die war total beliebt, die wurde auch am meisten gehört und da sind eben auch die großen Hoteliers und Hotelmanager eingestiegen und haben da mit mir über ihre Häuser gesprochen.
Ja. Und was ist dann passiert? Woran hast du gemerkt, dass das ja gewisse Aufmerksamkeit erzeugt, was du machst?
Woran ich das gemerkt habe? Naja, ich habe halt auch, also ich habe meine Zahlen schon, ich bin ja, habe BWL studiert und ich habe meine Zahlen immer
geprüft. Okay, die hast du immer getrackt sozusagen, ja?
Ja, ja, das schon. Genau.
Und
vor 2018 noch mit Google Analytics und danach dann mit Matomo.
Ich meine, du bist ja jetzt nicht mit einer Dienstleistung sozusagen gegangen, sondern wenn du so willst, ne, also du hattest ja kein Angebot dahinter, ne? So jetzt.
Also ich habe schon auf meiner Über mich-Seite habe ich schon geschrieben, auch wenn ihr wollt, kann ich euer also Revenue Management, eure Preise mal analysieren. Ich kann euch euer Marketing helfen. Also da habe ich schon so ein bisschen immer, und ich hatte auch immer ein Newsletter, also von Anfang an habe ich ein Newsletter geschrieben und da waren auch ganz, also hört sich immer klein, wenig an, aber also am Ende ist die Hotelleriebranche nicht so groß und dann sind es vielleicht dann doch viele, aber ich hatte da so 500 Abonnenten, das ist jetzt auch nicht mehr so, ne? Jetzt habe ich vielleicht 50, weiß ich gar nicht, bin so gefrustet, dass ich gar nicht nachschaue.
Und dann, genau, wie hat sich, hast du dann auch Anfragen gekriegt? Also,
Ja, ich habe schon Anfragen bekommen, aber die meisten wollen halt nicht zahlen, ne? Okay. Also das ist halt schon auch so. Wenn du dann Content kostenfrei ins Internet stellst, dann gehen die davon aus, dass du das für Luft und Liebe tust. Verkauft hat sich's nicht. Meine Intention war ja auch, hey, vielleicht kann ich mich ja selbstständig machen mit dem ganzen Zeug.
Ja.
Aber das hat die Hoteliers regen sich immer auf, sorry für die Schelte, Leute, aber die Hoteliers regen sich immer auf, dass die Gäste immer mit dem Preis feilschen wollen, sind aber selber nicht besser.
Okay, spannend. Spannend.
Ja.
Ja, und dann hast du halt das ganze Thema irgendwann sein lassen.
Content Prime.
Ja, Lars, du hast einen Content-Crime-Fall mitgebracht. Über welches Verbrechen müssen wir sprechen?
Ja, wir wollen über die bekannten Freebies und Lead-Magneten sprechen.
Oh Gott, wenn ich es schon höre.
Und fragen uns, brauchen wir überhaupt noch Freebies?
Nee. Okay, nein. Ende.
Weil?
Das ist... Also ich meine, ich habe auch schon Freebies erstellt und ich habe auch schon ganz viele Freebies mir geholt und es ist halt einfach so eine Falle, ja. Also ich habe dann 30 Milliarden Newsletter mir abonniert, weil ich dieses eine Freebie wollte. Das ist auch je nachdem, wie sie es anteasern, ne, hast ja so FOMO, also Fear of Missing Out, ja, wenn du das Freebie jetzt nicht nimmst und dich nicht auf diese Liste einträgst, dann wird dein Leben für immer enden, du wirst arm werden und in der Versenkung und Unsichtbarkeit verschwinden und nie ein Business im Online-Marketing eröffnen und was weiß ich was alles. Und da bin ich halt einfach zu oft reingefallen und ehrlicherweise muss ich sagen, auf der anderen Seite ein Free habe ich auch schon angeboten, ne, weil man zwangsläufig, wenn du ins Online-Marketing startest, dann kommst du irgendwann an den Punkt mit den Freebies und dann denkst du, ja, muss ich auch machen. Meine Liste muss wachsen, das Geld liegt in der Liste, ich brauche unbedingt ein Freebie. Und dann machst du das und mit dem Ergebnis, dass halt, wenn du dann irgendwann mal für ein Dokument oder für ein E-Book oder für irgendwas Kohle haben möchtest, es keiner kauft, weil sie denken, ach ja, hast du doch neulich mal für Umme rausgegeben, was stellst du dich jetzt so an, ja? Und ja, deswegen habe ich da keinen guten Bezug zu Freebies. Finde ich blöd.
Ja, spannend.
Obwohl ich am Anfang natürlich auch Fan war und obwohl ich es auch selber gemacht habe. Aber also, ich habe daraus gelernt und habe mir gedacht, die Erfahrung zeigt, bringt nichts oder bringt halt auch die falschen Leute auf die Liste. Weil du willst ja nicht Leute, die was für umsonst haben wollen und dann ihre Daten, ja natürlich ihre E-Mail-Adresse hergeben, sondern du möchtest ja Leute haben, mit denen du im besten Fall dann am Schluss Business machen kannst oder eine Partnerschaft oder eine Kooperation oder whatever. Und da halte ich Freebies für nicht so gut. Wie siehst denn du das?
Ja, also ich finde, es gibt, also natürlich gibt es da draußen mega viele Freebies, die also total überbewertet sind. Ich würde auch behaupten, das sind wahrscheinlich 70% oder so. Keine Ahnung. Sage ich jetzt einfach mal so aus. Ohne dass ich da irgendeine Studie habe dazu oder so. Aber ich habe auch schon Freebies gehabt, die total wertvoll waren. Insofern, ja, bin ich total bei dir. Freebies haben häufig das Problem, dass viel versprochen wird und dann kriegst du da irgendwie so ein dreiseitiges Ding, was ja auch eine KI hätte ausspucken können. Also gerade in Zeiten von KI, das hatten wir jetzt natürlich vor ein paar Jahren noch nicht so extrem. Ja. Aber mittlerweile wird man natürlich da auch, ich sage mal, ein bisschen kritischer, würde ich sogar sagen, weil man sagt, okay, ja gut, das hätte ich mir auch in 5 Minuten von der KI rausgehen können. Spannender wird es halt wirklich bei den Freebies, die wirklich einen Mehrwert bieten, die wirklich mal, weiß ich, eine Fallstudie zitieren, wirklich von einem Unternehmen, wo die interne Zahlen teilen und solche Geschichten. Das machen die wenigsten, aber es gibt welche, die es machen und dann finde ich es wieder wertvoll.
Ja.
Ja. Und Freebie muss ja nicht nur ein PDF sein. Freebie kann ja zum Beispiel auch was ganz anderes sein, zum Beispiel ein Webinar.
Ja,
also,
stimmt.
Und da, gut, da gibt es auch viel Müll dabei.
Ja, also, da gibt es besonders viel Müll. Da denke ich mir immer, es gibt so einen Anbieter und da denke ich mir, okay, ja, du präsentierst dich jetzt seit 20 Minuten, wie toll du bist.
Ja.
Komm doch mal jetzt zum Inhalt.
Genau, also und da kenne ich auch wirklich extrem Unterschiede. Also vor kurzem erst wieder von, ich will keinen Namen nennen, aber von einer sehr bekannten Online-Marketing-Expertin war ich total enttäuscht, weil die das so mega angedeutet hat, gedacht, das muss eigentlich was Gutes sein, weil von der halte ich relativ viel.
Mhm.
Und dann kriege ich wirklich erstmal 20 Minuten allgemeines Dummgelaber, sage ich jetzt mal. Und das, da muss man schon extrem sozusagen daran glauben, dass dann auch was Gutes kommt und da dran zu bleiben.
Ja.
Aber ich kenne auch durchaus aus dem SEO-Bereich ein paar Nerds. Das hat dann zwar immer den Nachteil, dass sie mega, teilweise mega krass ins Detail gehen, aber da habe ich auch schon mal wirklich ganz gute Sachen mitgekriegt, wenn irgendwelche Vorträge teilweise vielleicht sogar geteilt werden oder solche Geschichten. Also ja, beides geht und ich glaube, also ich glaube, Freebies sind nicht tot, sondern es braucht halt sozusagen Substanz. Das Freebie 2.0.
Ja, genau. Substanz einfach. Ja.
Braucht Substanz und dann funktioniert es auch. Und das sagen auch alle Studien. Ich denke, vielleicht machen wir zum Dank irgendwann dazu noch mal eine Langfolge, weil da gibt es auch spannende Studien zum ganzen Thema und die zeigen auch größtenteils, dass Freebie durchaus akzeptiert werden, wenn sie halt einerseits schnell wirklich was geben. Also keiner hat meistens Bock, irgendwie 20 Seiten zu lesen und dann auf Seite 19 sozusagen den Mehrwert zu kriegen. Aber
also wir
das
können,
funktioniert schon.
Ja, also das Problem von Freebies können wir mal zusammenfassen. Es wird oft zu viel versprochen. Die Inhalte haben keinen Mehrwert. Es sind allgemeine Aussagen. Es könnte auch eine KI beantwortet haben und es könnte auch von der KI geschrieben worden sein. Das ist eigentlich so zum Großteil. Genau. Fassen wir mal zusammen so die Problematik. Und was meinst du, wie wird bei dir ein Freebie ausschauen oder was hättest du für eine Lösung für gutes Freebies?
Naja, also wirklich erstmal nicht dieses Ding, diesen Perfektionismus zu haben zu wollen, sondern wirklich mach's vielleicht auch wirklich kurz, 4, 5 Seiten und dann überlegen, ein Format, was wirklich zur Zielgruppe passt natürlich. Das kann aber was anderes auch sein. Und dann, ja, wirklich auch so ein bisschen aus den eigenen Erfahrungsschatz halt Sachen teilen und nicht sozusagen diese Versuchung kommen, ich lasse mir die halben Filme von der KI schreiben.
Ja. Ja, und auch Informationen, die sofort weiterhelfen. Also das finde ich auch immer ganz wichtig, wo man sofort was tun kann oder wo man vielleicht sogar sofort Ergebnisse hat für sich selber, also für den Freebie-Empfänger, dass der einfach, also ne, dass man es für die Zielgruppe einfach tut.
Genau, perfekt. Und
also das ganze Thema sein lassen habe ich, also ich habe im ersten Jahr Corona, 2020, März 2020, habe ich nochmal so richtig aufgedreht. Da habe ich den Rekord, also ich habe ja normalerweise jeden Sonntag veröffentlicht, also 4 Folgen im Monat, ja, oder 4 Blogartikel im Monat oder 8, meinetwegen 4, ne, so. Und ich erinnere mich noch, im April 2020 habe ich 12 Podcast-Folgen veröffentlicht. Was du jetzt tun kannst, dass dir die Gäste nicht weglaufen, dass du irgendwie, was du jetzt tun kannst mit den Preisen, dass du jetzt auf gar keinen Fall Price-Dumping machen darfst und so weiter und so fort. Also diese ganzen Geschichten, wie du trotzdem sichtbar bleiben kannst. Jetzt hast du Zeit, dein Social Media aufzusetzen. Jetzt hast du Zeit dafür. Darüber habe ich dann berichtet und geschrieben. Und irgendwann habe ich gedacht, okay, bringt es das überhaupt noch? Weil ich bin nicht mehr in der Branche. Ja, muss ich da jetzt wirklich so viel Energie reinstecken? Ich war dann auch irgendwo ausgebrannt, würde ich sagen. Also
was du da gemacht hast, da habe ich das Gefühl, da kannst du ein ganzes Content-Team sonst für engagieren. Also.
Ja.
aber also Respekt erstmal dafür. Das schon ist ja verrückt. Ist schon, du hast da richtig Gas gegeben. Und wenn du das jetzt mal, ich meine, wir wollen es jetzt nicht, können es glaube ich jetzt schlecht, aber dann, du hast schon ein Gefühl dafür, wie viele Stunden du da investiert hast, so pro Woche. Wenn du das jetzt vergleichst mit dem, was du aktuell so in Stunden investierst für Content, wo würdest du das, wie kann man das so in Relation setzen zueinander? So zeitlich?
Ja, also was ich nicht mehr, ja genau, also das ist, zeitlich kann ich dir nicht sagen, zeitlich würde ich sagen, bin ich jetzt auch schon drüber, also jetzt aktuell, weil ich halt 3 Partnersendungen habe, ich habe eine eigene Website, ich habe einen eigenen Newsletter, also da mache ich bei weitem mehr als damals.
Okay.
Inhaltlich und auch von den, aber, und das habe ich halt mit Hotel Emotion regelmäßig gemacht, ich habe halt promoted. Also ich habe halt für jeden Blogartikel mindestens 3 Social-Media-Posts, für jede Folge. Ich habe eine Story gemacht, ich habe das gemacht. Also ich war nur an diesem Handy und habe nur noch drüber erzählt und gucke hier und mache dies und mache das. Ja. Also das war schon mehr, das muss ich zugeben. Mhm. Social-Media habe ich mehr gemacht, ich habe mehr Marketing für meine Sachen gemacht.
Auch mit klassischen Call-to-Action sozusagen, sagen hier,
melde dich da an
und so weiter und so fort. Und ein Newsletter von 500 Leuten in einer Nischenbranche, also ja, was ja nicht Nische, also natürlich die Hauptbranche in dem Sinne kann man nicht vielleicht nicht stellen, aber das Hotel-Marketing oder Hotel-Digitalisierung ist ja in gewisser Weise eine Nische, finde ich 500 Abonnenten schon richtig, richtig krass.
Ja.
Also wenn, ich meine, ich weiß ja nicht, wer sich den Newsletter geholt hat, aber ich meine, wenn du natürlich vielleicht auch der eine oder anderen, sag ich mal, wichtigen Ansprechpartner von größeren Hotelketten oder so dabei hast, ich meine, allein.
Total. Ne, ja.
Das ist schon richtig krass.
Und ich war halt auch vernetzt, ne?
Ja.
Also das ist halt auch was ich aktuell, wie soll ich sagen, das kam vielleicht so ein bisschen auf, also auf den Schirm getreten bin ich vielleicht so ein bisschen durchs Podcamp in Hamburg letztes Jahr im August, aber ich war vernetzt, ja, ich meine, die Branche ist so klein, das ist ja, wenn du da gab es das Hotelcamp oder gibt es glaube ich immer noch, ich war an den Veranstaltungen, das mache ich jetzt ja alles nicht mehr, ne, ich meine, gut, durch Corona war es dann auch nicht möglich, aber ich habe auch dann keine Energie und keine Lust mehr gehabt dadurch, weil ich wohne ganz im Süden, ich muss immer durch die halbe Republik, wenn ich irgendwo hin will. Und das ist natürlich, klar, da sehen dich die Leute nicht, nehmen dich nicht wahr. Aber da war ich halt, in der Hotellerie war ich halt vernetzt ohne Ende. Ich kannte eigentlich alle wichtigen Leute.
Ja.
Und das ist, glaube ich, auch wichtig. Also dieses Offline-Netzwerk. Das glaube ich auch, dass es wichtig ist.
Das ist ja so ein wichtiger Punkt der Positionierung, ist ja natürlich zu wissen, wer ist eigentlich mein Wunschkunde oder mein Wunschnutzer etc. Beim Podcast Wunschhörer etc. Da hattest du ja eine ganz klare Vorstellung. Dadurch, dass du so gut vernetzt bist, hast du ja hast ein klares Bild davon, mit wem du eigentlich da ansprichst. Ja, und wir wollen ja vielleicht noch ein bisschen reingehen, was sind so typische Fehler der Positionierung und können es ja ein bisschen abgleichen zwischen dem sozusagen deiner Jetzt-Positionierung und deiner früheren Positionierung, weil das man, glaube ich, daran ganz gut aufzeigen kann, wo vielleicht, also was auch die Gründe sind, warum du jetzt, sage ich mal, in der Sichtbarkeit einfach nicht mehr so stark bist.
Ja.
Und das erste Punkt wäre für mich zu viele Zielgruppen. Das ist so ein klassischer Positionierungsfehler. Also in deiner Hotelomotion-Zeit hattest du ja eine ganz klare Zielgruppe. Ne? Also klar, die könnte man vielleicht auch noch mal ein bisschen einschränken, ob man jetzt wirklich jeden Hotel je ansprechen will, ob man sozusagen die nur, weil du gesagt hast, die haben erwartet, dass sie nichts bezahlen müssen dafür. Da hätte man vielleicht noch schärfen können sozusagen, dass man wirklich nur, sage ich mal, Anführungsstrichen, die Premium-Ketten oder so anspricht. Keine Ahnung. Ist jetzt einfach nur so ein Gedanke sozusagen.
Ja gut,
sozusagen.
Das habe ich ja ein bisschen gemacht. Bei den Hotels habe ich das ein bisschen gemacht. Also ich wollte ja nicht die High Society 5 Sterne essen, sondern ich wollte als Landhotel um die Ecke das Garni oder 3 Sterne oder solche Sachen.
Okay, da warst du also auch schon klar aufgestellt. Und wenn man jetzt so guckt, wie würdest du dich aktuell so sehen in deiner Zielgruppe oder wenn du so ein bisschen dein Content so von außen drauf blickst, wiefern ist da eine klare Zielgruppenausrichtung da?
Da ist überhaupt keine klare Zielgruppe da, das muss ich schon zugeben, da hast du schon recht. Ja. Da geht's einfach, da folge ich so ein bisschen dem Show-Don't-Tell-Ansatz, ja. Also ich meine, ich habe drei Partnersendungen. Ich habe einen Interview-Podcast und ich habe einen Podcast übers Podcasten. Fünf Sendungen. Wenn da niemandem klar ist, hey, die kann das vielleicht, war mein Gedanke, ne? Und es ist niemandem klar, dass ich das kann. Dann weiß ich auch nicht, habe ich gedacht. Ne? Hab gedacht, ach, dieses ganze Positionierungsblödsinn da mit diesen. Und ich will nicht immer nur übers Podcasten bloggen oder übers Podcasten sprechen. Ich will zeigen, wie man das machen kann, ja, hier jetzt im Content-Mosaik mit unserem Content-Snack heute oder hey, das ist eine kurze, knackige Folge, du gibst jetzt dann ein paar Tipps und dann ist fertig, so. Dann haben wir immer in unseren Interview-Folgen die Quizzes, dann haben wir in unseren Duo-Folgen das Content-Fundstück der Woche und so. Ich will zeigen, wie das geht, wie man Inhalt, dass man nicht nur labert 100 Stunden und irgendeinen Müll rausblubbert, sondern dass man sagt, hey, so machst du das, ja. Und damit habe ich ja jetzt im Jahr 2025, also 3 Jahre nach meinem Change, habe ich jetzt damit angefangen. Ich habe neulich drüber geschrieben, wie ich 3 Partnersendungen hoste. Mal gucken, wie der läuft.
Aber bisher läuft er nicht. Erfahrung ist, das muss man halt klar kommunizieren. Also, dass man das auch so, dass man genau das auch will. Also, dass du dich auch so positionierst, ja. Also, klar, Show Don't Tell, bin ich total bei dir. Ich meine, jeder sieht, dass du Ahnung vom Podcast hast. Aber das kann man natürlich auch von 500 anderen Podcasts genauso sagen. Wahrscheinlich wollen 495 von diesen, die es auch einen super Podcast rausbringen, die haben gar nicht die Intention, die Absicht, anderen weiterzuhelfen zu wollen oder so. Die machen einfach einen Podcast. Verstehst du? Und deswegen so dieses zweite Fail wäre, oder der zweite typische Fehler ist, keine klare Botschaft raussenden. Ja. Das heißt, was ist deine knackige Botschaft? Weil du bist ja sehr breit aufgestellt, wenn du so willst. Also was, oder zumindest sehr, du hast verschiedene Content-Ansätze natürlich, auch mit deiner Buchempfehlung und so weiter. Das ist ja alles für sich genommen mega spannend, ist aber sozusagen so, wo ist der rote Faden, ja?
Der rote Faden sollte das Podcasten sein halt.
Ja.
Wie du, also im Grunde ist es, jetzt habe ich eine Idee, im Grunde eigentlich auditives Erzählen.
Spannend, ja.
Erzählen fürs Ohr.
Ja. Und Aber auch da, okay, da kann man sich natürlich auch und dann ein bisschen, was macht dich einzigartig? Ja, so dieses da eine klare, das wäre so auch nochmal so ein Thema. Auditives Erzählen ist ja auch eine ist ja eine sehr breite Sache. Es gibt da auch vielleicht Sachen, Themen, die du nicht abdecken möchtest. Ja.
Mhm, also, zum Beispiel.
Ja. Also, das frage ich dich gerade, genau. Also du kannst natürlich das ganze Thema Storytelling und so weiter als Storytelling-Expertin dich sozusagen positionieren. Weiß ich nicht. Es gibt ja natürlich auch Leute, die sich da extrem spitz positionieren. Das musst du vielleicht gar nicht. Aber zumindest dieses, okay, ja, dieses auditive Erzählen, was du gerade sagst, auch das könntest du natürlich klar rüberbringen und dich da ein bisschen Struktur, ja. Dich da ein bisschen abgrenzen.
Mhm.
Ja. Und die Frage dahinter ist ja, sag du.
Ja. Ich will ja nicht nur über das dann schreiben und erzählen.
Ja.
Weißt du, was soll ich denn da, was, das ist ja dann, keine Ahnung, in 5 Blogartikeln auserzählt oder in einem total, also manchmal denke ich mir, was soll ich denn da, was, also ja, das ist wahrscheinlich dann aber eher Redaktionsplanung, keine Ahnung, aber was soll ich denn da ewig lang erzählen, das ist doch, weißt du so, das schränkt mich ja ein in allem, was in meiner Kreativität und allem. Natürlich kann ich da jetzt 5 Artikel drüber schreiben, aber diese 5 Artikel reichen dann, dass ich für immer und ewig dann gefunden werde und mein Traffic dauerhaft
wieder hochgeht, das glaube ich nicht. Also bei Hotelomotion.
Gleich geht's weiter. Ihr findet Lars übrigens auf rundumsichtbar.de oder auf LinkedIn unter Lars Stetten und mich auf valerie-wagner.de und auch auf LinkedIn unter Valerie Wagner. Viel Spaß beim Weiterhören.
Kann man ja sagen, das war auch extrem nischig. Aber da hast du ja so viel Content rausgehauen. Und da bist du auch nicht bei 5 Artikeln am Ende rausgekommen, ne? Also,
stimmt. Ne?
Also ich glaube, wenn du richtige Leidenschaft dafür hast, die hast du ja, und du könntest jetzt ja auch allein Interviews zu führen oder solche Geschichten. Das wäre ja auch, wenn du so willst, Content. Du hast ja gesagt, du hast viele Interviews geführt und solche Geschichten. Und gerade in Zeiten von KI spielt ja natürlich dieses immer eine stärkere Rolle, auch diese eigene, also die eigenen Erfahrungswerte, eine eigene Expertise rüberzubringen. Und mit Interviews hast du natürlich einen extremen Vorteil, dass du wirklich einzigartigen Content erzeugst, den halt kein anderer hat. Und du zeigst natürlich ein Stück weit deine eigene Expertise, aber du kannst halt die Leute haben ganz, ganz spezifischen Content, der halt auch für die KI halt super ist, weil die können dann auch, kann ich natürlich auch da, vielleicht sind da zitierfähige Aussagen drin und so weiter, die dann entscheiden, die erscheinen dann wieder in den KI-Antworten und so weiter. Ja. Insofern, bin ich total bei dir. Und aber die Frage dahinter ist, wenn ich verschiedene Zielgruppen anspreche, und das machst du ja ein Stück weit, was mache ich denn? Und eine Möglichkeit wäre, das halt so auch von der Webseite her zu trennen. Also du machst halt eine Domain für die eine Zielgruppe und eine Domain für die andere Zielgruppe. Ja? Also wenn ich ins Restaurant gehe, dann möchte ich halt dann erwarte ich keine Cocktailbar oder so. Auch nur, weil du auch Ahnung hast, wie Cocktails funktionieren, gehe ich halt, es ist so ein bisschen, kennst du ja so, das sind diese Restaurants, die alles und nichts anbieten. Und wo ich, die machen auch noch eine Cocktailbar, denke ich mir, warum soll ich denn da hingehen? Und das hat ja gar kein Flair und so weiter, ja. Das heißt, aber jeder hat auch so seinen, möchte anders angesprochen werden. Jede Zielgruppe hat auch so ihre eigene Art und Weise, wie sie resoniert sozusagen, wie es kommuniziert werden sollte. Insofern macht es oder ergibt es halt extrem viel Sinn, das auch ein bisschen zu trennen, auch von den Kanälen her.
Ja. Okay.
Das Content-Fundstück der Woche.
So, Lars, was hast du mitgebracht? Content-Fundstück der Woche.
Ja, ich möchte mit dir über Podcast-Live-Formate sprechen.
Spannend. Ja.
Warst du schon mal auf so einem Event? Bist du einer von diesen True-Crime-Fans, die jubelnd in der Masse stecken und da vorne steht dein, keine wie sie alle auch heißen, die Mordlust-Leute da?
Genau. Also, du meinst also tatsächlich, weil es gibt ja verschiedene, also ich zum Beispiel verstehe unter einem Live-Format was anderes, als jetzt du hier präsentierst. Ne? Ich verstehe Live-Streaming, wo mir beim Podcasten live jemand zuhören kann, sei es auf Twitch oder auf Discord oder auf einer tatsächlichen Live-App. Ja. Und du meinst jetzt so eine Veranstaltung. Also ganz ehrlicherweise muss ich gestehen, dass ich im September zu meinem Lieblingspodcast gehen werde nach Basel. Zum Alpen-Podcast von der Zeit.
Ah.
Ja, ich bin ein Fangirl und ich werde versuchen, ein Selfie mit denen zu bekommen.
Das ist doch faszinierend, oder? Das sind die neuen Promis hier, kommen aus der Podcast-Szene.
Genau,
Kannst du dir sowas auch, sag ich mal, so einem Nischen-Podcast vorstellen, dass du da mal so hingehen würdest? Weiß ich irgendwie, du kennst dich ja ganz gut im ganzen Bücherthema aus, wenn jetzt irgendwie eine, die irgendwie da kennst du dich jetzt besser aus, die da was machen
also
würde.
Ja, also ich meine, man könnte natürlich eine Lesung als Live-Podcast machen, klar.
Zum Beispiel.
Das könnte man machen. Und das kann ich mir schon vorstellen, auf jeden Fall. Und ich finde es auch total faszinierend, dass das so passiert, ne? Also dass es, dass diese Live-Formate aus dem Podcasting heraus, also dass quasi ein Podcast ein Bühnenprogramm wird. Das heißt,
also ich finde
ja
das ganz spannend. Also erstmal beim True Crime, da kennen wir ja schon seit ein paar Jahren, dass sind diese Dinger wirklich durch die Decke gehen und riesen Arenen füllen. Aber ich habe schon den Eindruck, den Trend, dass auch, sag ich mal, nischigere Podcasts jetzt so ein bisschen diesen Live-Trend aufnehmen. Ich habe da auch, höre da manchmal so ein, das kann man mich jetzt dafür steinigen, aber ich habe manchmal so einen Podcast, den ich höre, heißt Flugforensik. Da geht es dann so, wenn Flugzeug abgestürzt sind, was waren die Gründe? Und dann wird das im Detail aufgeschlüsselt, was Technik-Talk ist es denn letztendlich. Ich finde es einen ganz spannend, weil ich selber eigentlich jemand bin, der Flugangst hat. Aber
du hast keine Flugangst?
Doch, ich habe Flugangst.
Ah, du hast Flugangst.
Aber ich hatte Flugangst und mittlerweile nicht mehr so viel. Aber ist jetzt, und das ist geht da auch nicht so, es geht da nicht darum, dass man jetzt irgendwie sozusagen nicht begeistert ist von diesen Abstürzen oder sonst wie, sondern es geht wirklich da im Detail darum,
das zu verstehen.
Die Ursachen dazu zu recherchieren. Und das wird dann wirklich sehr redaktionell dann aufgebröselt. Und die haben mittlerweile so eine Fanbase, dass sie auch wirklich jetzt auf Tour gehen. Die gehen dann in kleine Theater oder so, dann kommen, da passen da vielleicht 200 Leute rein.
Ja.
Aber finde ich schon beeindruckend für ein wirklich nischiges Thema.
Ja. Denkst du, unser Podcast wäre gut für ein Live-Format? Also ich glaube, es kommt halt ganz arg aufs Thema an, ne? Also ich meine, wie heißt es, Flugforensik?
Forensik, ja.
Ist natürlich ein wissenschaftliches oder ein technisches Thema, betrifft viele Leute, weil in Urlaub geht es meistens mit dem Flieger. Fasziniert, weil der Mensch kann fliegen, ne? Hat sich da so ein Gerät gebaut. Weiß nicht, ob jetzt bei uns tatsächlich, wir können ja mal die HörerInnen fragen, wollt ihr ein Live-Format von Lars und mir?
Ja, genau. Naja, wer weiß, also ich denke, findet sich überall immer eine Hörerschaft, und wenn es halt nur 20 Leute sind, die einzuhören, what, ist ja auch in Ordnung. Grundsätzlich kann man sich das bei vielen Sachen vorstellen. Und
ich kenn einen Podcast, das machen auch Privatleute. Ja. Also die haben zwar eine Audioproduktionsfirma, aber das ist der Schuss vom Buch-Podcast. Das ist ein Bücher-Podcast und die machen auch Live-Lesungen in Büchereien und Buchhandlungen. Ja.
Also
oder Podcast sprechen live vor Publikum in diesen Buchhandlungen, so wie sie es halt machen, besprechen immer die Bücher und das machen sie dann auch live. Ja.
Super. Also ich bin der Meinung, live es kann eine super Ergänzung zum normalen Podcasten sein. Und auch das, was du vorhin sagtest, natürlich, die klassische Online-Live-Sessions. Mhm. Ja, auch eine super Sache. Da sprechen wir vielleicht ein anderes Mal nochmal drüber.
Tipptopp.
Wir haben jetzt wirklich schon ziemlich ausgeholt. Vielleicht noch mal ein paar Tipps mitgeben für unsere Hörer.
Auf jeden Fall, ja. Lars. Und vor allen Dingen für mich. Ich bin heute ganz uneigennützig unterwegs.
Uneigennützig unterwegs, genau. Also ich denke, so der erste Tipp, den wir schon rausgebracht haben, ist klare Botschaft. Ja, also das fängt auch mit an mit, was du hattest mit Hotelomotion, auch durch diesen Brand Hotelomotion hast du eine klare Botschaft rausgebracht. Ja, du hast, wie du schon vorhin erklärt hattest, allein wie du auf die Idee gekommen bist, sozusagen diesen Begriff zu prägen, das ist ja, da hast du dir ja extrem viel Gedanken darüber gemacht, und das zahlt ja alles auf die Botschaft ein. Ja, also ich glaube, der erste Punkt ist, wenn man halt wirklich anfangen, immer darüber nachzudenken, okay, was ist so die zentrale Botschaft, die ich rausbringen will? Und das kann man natürlich in einem Brand sozusagen einpflegen lassen, das kann man ins Logo einpflegen lassen und so weiter und das all aufeinander abzustimmen. Das wäre so der erste Punkt, den ich so mitgeben würde. Das zweite ist vielleicht Konsistenz. Das heißt, auf allen Kanälen, wo ich unterwegs bin, halt auch gleich zu kommunizieren. Also nicht da mal abzuschweifen auf dem einen Kanal und auf dem anderen Kanal wieder was anderes zu erzählen und halt, dass die Botschaft immer klar wird und nicht zu verwässert wird. Und das hast du ja damals auch gemacht. Du hast aus allen Kanonen geschossen, wollte ich beinahe sagen. Also, und du hast wirklich, es war rund, sozusagen. Und das ist vielleicht jetzt nicht ganz rund, sondern ein paar kleine Ecken bekommen.
Ja, ja, das stimmt.
Ja. Ja. Genau. Vielleicht einen dritten Tipp, Einzigartigkeit ist immer ein großes Thema und viele sagen, ja, allein durch die Persönlichkeit bin ich ja einzigartig. Ja, klar. Also du hast natürlich einen Podcast und nicht nur einen aber die Leute, also Persönlichkeit ist extrem wichtig, aber ist halt nur, vielleicht nicht, reicht nicht unbedingt immer aus, um sozusagen, um sich nur rein zu positionieren. Also das kann in gewissen, also wenn du sehr emotionale Themen hast, vielleicht so ein Coach, der so ein ganz spezielles Coaching anbietet, weiß Beziehungscoaching oder sowas, da ist natürlich Persönlichkeit extrem wichtig, weil das ja auch diese persönliche Note hat. Aber je nach Zielgruppe braucht es vielleicht ein bisschen mehr. Es braucht halt sozusagen auch diese klare, einzigartigen Inhalte, die du ja vorher hattest. Also sowohl vom Format her als auch sozusagen von der Ausrichtung her. Und wenn wir jetzt noch mal ein bisschen das Thema Suchmaschinen und KI ansprechen wollen, und das, es gibt halt jetzt nicht den Content für die Suchmaschine oder für die KI. Also ich brauche ja nicht für Perplexity anderen Content zu erzeugen als für ChatGPT oder sonst was, sondern es geht da letztendlich darum, da sind wir bei diesen EEAT, Kriterien, die wir schon häufiger angesprochen haben. Expertentum, Erfahrung, Autorität und Vertrauenswürdigkeit, Trust. Das spielt ja überall wieder mit rein. Und das hast du ja durch deine Formate, durch deinen Stil, durch deine Ausrichtung vorher extrem gut bespielt, die einzelnen Dinge. Ohne dass du vielleicht diesen Begriff, den hattest du wahrscheinlich damals noch gar nicht gehört. Aber du hast es einfach durch deine Natürlichkeit, aber natürlich auch durch dein Know-how, also jetzt natürlich ein journalistisches Know-how, aber natürlich auch dein fachliches Know-how, hast du das einfach mega gut bespielt. Und das sind aber genau die Sachen, die eine KI auch gut findet. Ne? Also du hast klare Strukturen, zitierfähig, das brauchst halt für eine KI. Eine KI möchte eine klare, braucht was halt klar, wo man eine klare Antwort geben kann. Und nicht so wischiwaschi und man schreibt so ein bisschen hier und da und so. Und andererseits hilft es halt auch, wenn halt der Themenfokus halt klar gesetzt ist und der war halt vorher klar gesetzt. Für eine Suchmaschine ist es extrem schwierig, wenn auf einer Webseite so sozusagen von den Keywords oder von den Begrifflichkeiten her viele Dinge abgedeckt werden. Dann ist es für eine Suchmaschine schwierig zu sagen, okay, steht die jetzt eigentlich für das Thema X oder für das Thema Y?
Und da haben wir auch eine Folge zugemacht, die ist auch schon online, da verweise ich mal drauf und wir verlinken in den Shownotes. Ja. Die heißt KI-Optimierung von SEO zu Geo. Genau.
Ja. Also was da immer hilft, und das ist auch in KI-Zeiten hat sich das nicht geändert, eine Keyword-Analyse zu machen im Vordergrund und zu gucken, okay, was sind eigentlich so die Themen, was sind die Keywords, nach denen man häufig gesucht wird. Und da kann man sich auch dadurch ein bisschen strukturieren und zu sagen, okay, ja, ich möchte, ich sag mal, dieses Themencluster, also diesen Themenblock abdecken und diesen Themenblock möchte ich zum Beispiel nicht abdecken. Und ich spreche halt über Hotels und du hättest ja noch theoretisch über Restaurants sprechen können oder über, also Gastronomie im Allgemeinen. Also du hättest ja ausschweifen können in alle möglichen Richtungen theoretisch. Und du bist aber bei Hotel geblieben und nicht, und nicht, hast nicht, keine Ahnung, genau. Kneipensterben oder sonst wie. Ja. Das war also ganz klar. Ich denke, wir haben einige Tipps mitgegeben und ja, was ist jetzt für dich so der nächste Schritt, wo du sagen würdest, den nächsten Schritt solltest du jetzt gehen, um dich klarer zu positionieren?
Ja, also dieses, ich habe jetzt gerade eben schon mal über diese Domain-Trennung nachgedacht, wobei ich ja dann mit einer Domain anfangen würde, die komplett neu ist, weiß ich nicht, ob ich das will und das habe ich mal überlegt und dann nochmal überlegen, gerade zum Thema auditives Erzählen, was ich denn da erzählen kann oder wie ich mich da drin besser positionieren könnte. Genau.
Da haben wir noch zwei konkrete Ansatzpunkte schon. Super, klasse.
Ja, super. Das ist ein bisschen eine längere Content-Snack-Folge geworden, aber ich hoffe, liebe Hörerinnen und Hörer, habt trotzdem was mitgenommen. Lars, danke auf jeden Fall für deine Analyse und deine interessanten Fragen. Ja, da denkt man gar nicht so drüber nach und man will ja nicht so wirklich in eine Ecke gedrängt werden, aber wahrscheinlich ist es einfach fürs Verständnis nötig.
Braucht man auch nicht, genau, aber sozusagen versuchen immer sich zu vorstellen, okay, da hattest du ja eine klare Vorstellung, eine Zielgruppe, jemand kommt auf deine Website und so weiter, versteht ja eigentlich, wovon du redest und ist für den klar, worum es hier eigentlich geht, ist die Botschaft klar etc. Super, also ich denke, wir haben einiges abgearbeitet heute und wir haben ja noch ganz viele neue Folgen vor zu dem Thema, also schönen Tag euch noch alle da draußen und auf bald.
Tschüss.